bekommen. Ich habe euch jetzt erstmal ein ganz anderes Bild mitgebracht, das ja, ziemlich im Kontrast zu dem steht, was ihr gerade gesehen habt. Ich fand das klasse, als wir das vorhin ausprobiert haben, ob diese PowerPoint wirklich funktioniert, wurde das schon hier rangebeamt vor dem Gottesdienst und dann kamen so ein paar Leute rein und sagten, oh, ist das süß. Und es war klasse, weil das war genau die Reaktion, die ich haben wollte. Oh, ist das süß. Wir sehen dieses Bild und assoziieren damit, oh, ist das süß. Laptop, kleines Baby. Was wäre denn, wenn ich euch aber jetzt sagen würde und aufklären würde, dass dieses kleine Baby Günther oder Eberhard ist und 47 Jahre alt ist? Wäre dieses Bild dann immer noch süß? Oder wäre es eher komisch? Weil wir erwarten würden, Klaus oder Michael, 47 Jahre, sähe etwas anders aus am Laptop und zwar so. Das passt dann, naja, 47 nicht, aber auf jeden Fall doch irgendwie erwachsener. Und darum soll es in der Predigt heute Morgen gehen. Es soll um Wachstum gehen und wie wir da hinkommen. Wir sind geschaffen als Menschen, um zu wachsen. Und um auf dieses erste Bild nochmal zurückzukommen, wir sollen doch nicht Babys bleiben. Ganz rein körperlich nicht. Wir sollen wachsen körperlich, laufen können, essen können und ja, ohne das ganze Essen so um uns herum zu verteilen, reden, sprechen. Wir sollen wachsen. Und wir sollen auch geistig wachsen. Das heißt, vom Gehirn her Wissen ansammeln, Fähigkeiten ansammeln, um gut durchs Leben zu kommen und unser Leben und Beziehungen zu bauen. Und heute Morgen möchte ich über eine dritte Ebene sprechen, wo wir wachsen sollen, geistlich. Es rutscht mir schon raus, nämlich die geistliche Ebene. Auch da sind wir geschaffen und berufen zu wachsen. Das ist ein Lebensziel, das unser Schöpfer uns mitgegeben hat, in diesen drei Bereichen, körperlich, geistig und geistlich, zu wachsen. Jesus drückt das so aus in Johannes 3, zu Nikodemus sagt er, wer am Reich Gottes teilhaben will, der muss von Neuem geboren werden. Und es steckt wirklich dieses Bild eines Babys dahinter. Und ich habe mich gefragt, was heißt es, wenn Jesus das so ausdrückt, von Neuem geboren werden, wir sagen das auch relativ schnell. Zum einen, es heißt nicht, dass Christsein etwas ist, was wir aus Tradition tun. Von Neuem geboren werden heißt, da ist was ganz Lebendiges in uns. Es heißt auch nicht, ein Wertechrist zu sein. Auch das höre ich manchmal, ja, ich bin auch Christ, ich lebe christliche Werte, das ist durchaus gut und wertvoll. Aber Christsein ist noch etwas anderes, nämlich den Geist Gottes in uns hineinzulassen. In unser Leben, in unser Denken, in unseren Fühlen. Und dadurch wird wirklich etwas Neues geboren, eine neue Dimension unseres Menschseins. Wir sind Christen, Römer 8, Vers 14, wenn Gottes Geist uns treibt. Das macht uns zu Christen, dann sind wir Kinder Gottes. Oder eine andere Übersetzung, die ich schöner finde, das war jetzt Luther Einheit, heißt es, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Zu dem hin, was Gott mit mir vorhat, in meinem Alltag vorhat, in meinen Beziehungen vorhat, leiten lassen vom Heiligen Geist. Und deswegen will ich durchaus provozierende Fragen so heute Morgen in den Raum mal stellen. Die erste Frage, was bist du denn für ein Christ? Bist du vielleicht ein Traditionschrist? Oder ein Gewohnheitschrist? Oder ein Wertechrist, dann lass dich wirklich herausfordern, ein Geist Gottes Christ zu werden. Einer, der sich öffnet für das Wirken des Heiligen Geistes, der dich leiten darf in seinem Alltag. So, und jetzt habe ich mich aber gefragt, wenn Jesus sagt, neu geboren werden, was heißt das weiter? Dann heißt das, dass Gott uns eine geistliche DNA einpflanzt sozusagen. Die ist in uns, genauso wie in dem Baby, alles angelegt ist, um ein erwachsener Mensch zu werden. Aber es ist es noch nicht von Anfang an. Es darf und muss jetzt wachsen und diese DNA muss sich entfalten. Und so geht es auch mit dem Geist Gottes zu leben. Im Geist Gottes zu leben, das ist etwas, was sich entfaltet, was nicht sofort alles da ist. Tag der Bekehrung, Himmel auf, Geist runter und du bist ein fertiger Christ. Nein, du wächst in deinem Glauben, in deiner Beziehung zu Jesus, in deiner Beziehung zum Heiligen Geist. Es ist der Geist, der uns in die Wahrheit leitet, Es ist der Geist, der uns mit Impulsen leitet. Es ist der Geist, der Frucht in uns wachsen lassen will. Da steckt Zeit drin, Geduld. Ein Prozess. Christsein ist ein Prozess. Und deswegen sagt Johannes der Täufer, Johannes 3,30 auch, Jesus muss wachsen, ich muss abnehmen. Prozess, Jesus muss wachsen, ich muss abnehmen. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 16, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist. Wachstum macht uns als Christen existenziell und essentiell aus. Oder Petrus in 1. Petrus 2, Vers 2, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil. Spannend. Und ich will dich einfach die nächste oder eine weitere provozierende Frage mal stellen, die du heute Nachmittag vielleicht nochmal rekapitulieren kannst. Bist du im letzten halben Jahr in deiner Beziehung zu Jesus, in deinem Charakter, in deinem Dienst an Menschen gewachsen? Jetzt möchte ich zum eigentlichen Kern eigentlich dieser Predigt kommen, nämlich diese Frage, wie geht das denn? Wie wachse ich denn? Wir können das bejahen, ja, wir wollen wachsen, aber letztendlich, tja, wie funktioniert das? Und ich glaube und bin überzeugt mittlerweile, es geht nur durch Training. Wie gesagt, mit dem Bergsteigen, also ich jogge 3-mal pro Woche, aber das ist durchlaufen. Das ist für mich kein Training. Für den Halbmarathon musste ich trainieren. Da hat das übliche Joggen so unter der Woche nicht gereicht. Und das war wirklich, da musste ich mir richtig einen Plan machen. Und ich habe viel gelernt. Zum Beispiel, dass zum Training auch Pausen dazu gehören. Das hat mich überrascht. Im Geistigen oder auf der Arbeit merkt man das manchmal nicht so. Der Körper macht dir einen Strich durch die Rechnung. Der sagt dir ganz klar, zum Training gehören auch Pausen. Ich denke manchmal, dass wir Menschen so sind, wir haben Ziele. Wir wollen etwas, aber wir wollen gerne, dass es einfach geht. Wir wollen gerne vielleicht Muskeln haben. Aber bitte mit einem Pulver, was wir uns in die Milch einrühren. Nicht mit Fitnessstudio. Das ist zu anstrengend. Wir wollen eine neue Sprache lernen. Und dann gibt es so tolle Apps, irgendwie Spanisch lernen in 3 Minuten und du lädst sie runter, zahlst 4,99 € dazu und denkst dann irgendwie nach 2 Wochen, ein bisschen mehr als 3 Minuten wäre schon gut. Ich muss mich doch ein bisschen mehr anstrengen. Wir wollen gerne weiterkommen, aber wir wollen es so, dass es möglichst nichts kostet. Dass es uns nicht anstrengen muss, dass wir nichts verändern müssen an unserem Leben und dass wir nicht den Sprung ins kalte Wasser wagen müssen. Wir suchen nach der Zauberformel, aber es gibt sie nicht. Oder wer sie gefunden hat, darf es mir gerne sagen. Ich glaube, es gibt sie nicht. Training macht unser ganzes Leben aus. Guckt euch die Babys an, kleinen Kinder. Laufen lernen, sprechen lernen, hinfallen, aufstehen, weitermachen. Training. Genauso in der Mitte des Lebens und es hört nicht auf, bis ins Alter hinein. Ich besuche ältere Menschen in Altersheimen, Pflegeheimen. Was machen die? Die trainieren. Die trainieren ihre Motorik, die trainieren ihr Wissen. Training bis zum letzten Tag, hätte ich jetzt fast gesagt. Und irgendwann ist auch der Sprung ins kalte Wasser nötig. Wir kommen auch da nicht drum herum. Es gibt keinen seichten Einstieg. Als ich angefangen habe mit dem Führerschein, das war irgendwann im Januar und es hatte geschneit. Und die erste Praxisstunde war da, der Fahrlehrer holt mich ab, parkt vor unserer Haustür und sitzt auf dem Beifahrersitz. Ich komme raus, stelle mich an die Beifahrertür und denke so, wann rutscht denn jetzt rüber? Und irgendwann guckt er mich so an, bedeutet mir, ich soll auf dem Fahrersitz. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und sage, es hat doch geschneit. Und dann sagt er, ja, was denkst du denn jetzt? Erste Praxis, meinst du, ich fahre das für dich? Das war ein Sprung ins kalte Wasser. Und es war gut, dass er daneben saß. Und ich glaube, auch unser Leben als Christ und wenn wir weiterkommen wollen, ich will mich und euch ermutigen, wirklich immer wieder den Sprung ins kalte Wasser zu wagen und mutig zu sein, weil wir dann weiterkommen. Jetzt möchte ich mit euch konkret werden, in eine Situation einsteigen, die Jesus mit seinen Jüngern erlebt hat, oder man könnte besser sagen, die Jünger mit Jesus erlebt haben. Eine Situation, wo die Jünger ganz plötzlich in eine Trainingssituation hineinkommen. Die Vorgeschichte ist die, dass die Jünger ein ganz großes Privileg haben, wie ich finde. Sie sind von Jesus nominiert worden, dürfen seine Jünger sein, das ist schon mal mega klasse. Und dann ziehen sie mit ihm durch das Land und erleben so viel mit, wo ich gedacht habe, oh, ich hätte es gerne auch alles live miterlebt. Krankenheilung, Dämonenaustreibung, übers Wasser laufen, Sturmstillen. Wie gigantisch ist das? Und die Jünger ganz nah an diesem Geschehen dabei. Und dann holt er seine Jünger irgendwann zusammen und sagt, so Jungs, heute habe ich einen besonderen Auftrag für euch. Jetzt geht ihr mal alleine. Ich bleib hier und ich schicke euch sozusagen ins Trainingscamp. Und diese Situation, wie ihr sie schickt, die möchte ich euch jetzt vorlesen. Die steht in Markus 6, die Verse 7 bis 13 und als Nachklapp noch 30 und 31. Sieht man jetzt zum Mitlesen, genau. Und Jesus rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, je 2 und 2. Und gab ihnen Macht über die unreinen Geister und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf dem Weg, als allein einen Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe an den Füßen, wenigstens das. Und zieht nicht 2 Hemden an, sagt er noch. Und er sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus geht, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Und wo man euch nicht aufnimmt und euch nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und predigten, man sollte Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Dann kommt hier so ein kleiner Einschub. Da geht es um eine Episode, was die Jünger mit Johannes dem Täufer erleben. Und am Ende kommen sie wieder, dann geht es ab Vers 30 weiter. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Jesus schickt seine Jünger ins Trainingscamp. Sie sollen etwas trainieren. Und zwar geistliches Wachstum. Reif zu werden, und das wird man nicht am Schreibtisch, das wird man nicht in der Theorie und im Diskutieren, das wird man, indem man aufs Feld geschickt wird und einfach Erfahrungen macht. Und so schickt Jesus seine Jünger ins Training, und dieses Training in unserem Leben kann auf unterschiedliche Art und Weise passieren. Manchmal werden wir hineingeschubst, weil Lebensumstände sich ändern. Und dann erlebe ich es auch manchmal so, dass auch Christen sagen, oh, warum hat Gott das jetzt gemacht und zugelassen? Und ich finde, das ist auch berechtigt, das zu fragen. Aber irgendwann denke ich, Mensch, brich durch zu einer Erkenntnis, dass du jetzt etwas lernen darfst und sollst. Bleib nicht beim Jammern stehen, das ändert nichts. Sondern nimm diese Situation an und sag, es ist ein Training. Und manchmal ist es auch so, dass Gott uns im Gebet oder wo auch immer im Traum, in einem Gespräch mit jemandem anders einen Impuls sendet. Da ändert er nicht die Umstände, aber wir kriegen eine Last aufs Herz, wo wir merken, ich soll irgendwas machen. Ich spüre das. Und dann ist die Frage, machen wir es? Oder lassen wir uns zurückhalten und finden unsere Ausreden und alles, was wir dann so in Gang setzen? Ich möchte uns herausfordern, ich sage uns, weil ich diese Predigt in ähnlicher Form bei uns auch schon gehalten habe in Ludwigsburg und uns genauso herausgefordert habe, zu 6 Punkten, die ich heute nur anreiße. Keine Angst, das war jetzt nicht Punkt 1 und mal 6. 6 kurze Gedanken, die ich euch mitgeben möchte, persönlich und auch als Gemeinde, wo ich glaube, wo wir etwas hier rausschöpfen können aus diesem Abschnitt, wo wir etwas lernen dürfen, wo wir weiterkommen. Und geistlich nicht Babys, Kleinkinder sein brauchen oder bleiben brauchen, sondern wo Gott uns echt zu einer Reife in unserem Menschsein und Glaubenssein führen möchte. Für uns selber, für andere und für diese Welt. Fangen wir mal an, der erste Punkt. Ich habe immer diesen Abschnitt nochmal auch aufgeschrieben. Und Jesus rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, je 2 und 2. Das ist das Erste, worüber ich gestolpert bin. Warum steht es hier? Und warum hat Jesus das gemacht? Je 2 und 2. Ich glaube, dahinter steckt ein Prinzip, dass Jesus uns als Christen immer in Beziehung gestellt hat zu anderen Christen. Dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern dass wir wirklich zusammen unterwegs sind und mehr als morgens, sonntags im Gottesdienst. Ich sage immer, wenn ich sonntags in Gottesdienst komme, dann strahle ich immer. Das ist so bei in meiner Gemeinde definitiv. Ich freue mich, die Leute zu sehen, ich freue mich auf die Predigt, auf den Lobpreis. Aber ganz ehrlich, wer weiß denn, wie es mir wirklich geht? Das wissen die Leute, die nah an mir dran sind, und ich weiß es von den Leuten, an denen ich nah dran bin. Und das brauchen wir. Wir können in einen Gottesdienst gehen und wir können Sachen mit uns rumschleppen, was keiner weiß. Wir können krank sein, uns kann es total elend gehen. Wir können am Boden sein und keiner merkt es. Wir merken es da, wo die Beziehungen kleiner werden, wo die Gruppen kleiner werden. Da öffnen wir uns und werden ehrlich. Es hat schon so manchen Knall auch in einer christlichen Gemeinde gegeben. Plötzlich fliegt eine Ehe auseinander und alle stehen da und denken, warum? Keiner hat es gewusst, warum? Weil keiner nah dran war. Und wofür sind wir Gemeinde? Tollen Gottesdienst zu haben, tolle Musik zu haben, aber ich glaube letztendlich, wir sind Gemeinde, um kleine Beziehungen zu pflegen. Und ich will euch ermutigen, es ist ein Training. Es ist ein Training, aus der Deckung rauszugehen und sich zu offenbaren, Menschen zu suchen, wer könnte ein echter Freund in dieser Gemeinde zu sein. Und ich habe mich gefreut über eure Männergruppe, das ist was ganz Geniales. Und ich habe rausgespürt, was ihr gesagt habt, es ist nicht nur, dass ihr singen wollt weiter oder Ausflüge machen wollt oder Themen, ihr habt von Freundschaft, irgendwo klang das durch, gesprochen. Und das finde ich klasse und ich kann euch nur ermutigen, das mitzunehmen, zu leben und zu intensivieren. Und das möchte ich euch als ganze Gemeinde hineingeben. Prediger 4, Vers 12, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur, Gott mit rein, reißt nicht leicht in zwei. Ich glaube, dass wir das brauchen. Und ich glaube, dass wir das Stück für Stück mehr und mehr verlieren. Das ist das Tragische. Wir verlieren es in unserer Gesellschaft und wir verlieren es auch in unseren Gemeinden. Und ich wünsche uns, dass wir als Gemeinden darauf achten und lernen und den Mut haben, rauszugehen und echte Beziehungen zu pflegen, nachzufragen, wie geht's dir wirklich? Kann ich für dich beten? Und selber auch uns trauen, da wo wir Vertrauen haben, ehrlich zu sagen, wie es uns geht. Vielleicht ist das ein Bereich, der dich anspricht. Dann nimm ihn wirklich persönlich mit und arbeite ihn nach. Der zweite Punkt, wo wir so unseren geistlichen Muskel ausprägen, ausüben können. Der zweite Trainingsbereich heißt, das habe ich jetzt nur da oben, meine Gaben einbringen, genau. Ist auch nochmal der Vers 7. Und Jesus rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, je 2 und 2, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Und wisst ihr was, das Tolle ist, wenige Verse später in Vers 12 lesen wir, und sie zogen aus und predigten, man sollte Buße tun, und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Was erkennen wir hier? Wir erkennen, dass Jesus seinen Jüngern spezielle Gaben gibt, und sie bringen sie ein. Sie leben sie. Aber das ist auch etwas, was man lernen muss. Das kommt nicht von heute auf morgen. Epheser 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt. So, wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Manchmal sitzen wir im Gottesdienst und denken so, wow, was die hier vorne machen. Die haben Gaben. Ich habe keine. Ich lese nochmal, jedem Einzelnen von uns steht nicht 80% oder 75. Ich sehe ganz viele Menschen vor mir, die Gaben haben. Und ich möchte dich fragen, weißt du, wo deine Gabe ist? Ich weiß nicht, ob ihr als Gemeinde Gabentest anbietet immer mal wieder, sonst kann man sich die auch kaufen, selber mal durchmachen. Mach das wirklich. Ich möchte dich ermutigen, zu wissen, wo deine Gabe ist. Und ich möchte dich ermutigen, sie zu leben. Und wisst ihr was, das funktioniert nur durch Training. Ich bin ein Mensch, wenn ihr mich kennen würdet von früher, ich habe die Klappe nicht aufgekriegt. Ich habe das erste Mal in meiner Gemeinde von vorne überhaupt etwas von vorne gesagt, als ich schon eingeschrieben war zum Studium, weil ich dachte, das wird dann ja kommen, dann sollte ich mal irgendwann anfangen. Und es ist Training. Und wir hatten jetzt am Samstag bei uns in unserem Stadtteil ein großes Stadtteilfest und waren da präsent mit unserem Gemeindestand und wir sind auf die Menschen zugegangen mit einem großen Schild, da hatten wir draufgeschrieben, geliebt. Und wir sind auf sie zugegangen und haben gesagt, hallo, schön, du bist ein von Gott geliebter Mensch. Hast du Lust, dieses Schild zu nehmen in deine Hand und wir machen ein Selfie von dir, ein Foto, du nimmst es direkt mit. Und die Menschen waren begeistert und überrascht und wir haben Gespräche gehabt und einer, der das gemacht hat, war ich. Weil es Training war und weil ich es einfach cool finde und es ist ein Zeugnis. Und ich sage das nicht, es ist cool, dass man Erfolge machen kann und ich habe mich gefreut, dass ich nach Jahren und Jahrzehnten heute sowas mache. Und ich hätte vor 20 Jahren gesagt, es ist nicht meine Gabe. Ist es vielleicht auch nicht, aber irgendwie vielleicht doch. Krieg raus, wo deine Gabe ist und trainier sie. Trainier sie, da kommt was Gutes raus. Dritter Punkt. Und Jesus rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, je 2 und 2. Und gab ihnen Macht über die unreinen Geister und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den Weg, als allein ein Stab, kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe an den Füßen und 2 Hemden sollten sie auch nicht anziehen. Jesus, warum machst du das? Ich habe mich das wirklich gefragt. Es gibt andere Stellen, die Jünger hatten sogar eine eigene Kasse. Die hätten Geld mitnehmen können. Warum macht Jesus das an dieser Stelle? Und ich glaube, es ist, dass sie für eine begrenzte Zeit etwas trainieren sollten. Für eine begrenzte Zeit. Hinterher kam auch wieder die Zeit, wo sie aus der Kasse nehmen durften. Aber für diese Zeit, glaube ich, steckt dahinter, dass Jesus sagt, ich habe euch so viel erzählt von meinem Vater im Himmel, der euch kennt und die Haare auf eurem Kopf gezählt hat und der euch versorgt. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das wirklich? Dann geht jetzt mal und nehmt nichts mit. Ich glaube, in unserer Welt dreht sich viel um Sicherheit, viel um Geld. Und das ist auch gut so. Es gibt andere Stellen in der Bibel, wo wir herausgefordert sind, Vorsorge zu treffen, nicht naiv in den Tag hineinzuleben. Aber ich glaube, hier geht es um etwas Grundsätzliches, nämlich, was steht an erster Stelle? Geld und dann kommt Berufung? Oder Berufung und dann Geld? Und jeder von uns hat eine Berufung, wie auch immer die aussieht. Und ich kenne Christen, wo ich denke, boah, du bist so gefesselt in Geld. Lebe deine Berufung. Und Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das ist kein Freibrief, mach nur für Jesus und du wirst Millionär. Aber ich glaube, wenn du nach deiner Berufung fragst und deine Berufung angehst, Jesus wird dich versorgen. Glaubst du das? Hab Mut, trainier das. Wag den Sprung ins kalte Wasser. Vierter Punkt, vierter Trainingsbereich. Und Jesus sprach zu ihnen, wo ihr in ein Haus geht, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Was soll diese Bemerkung? Irgendwie könnte man doch auch denken, wenn ihr in eine Stadt kommt, rennt im 10-Minuten-Takt von Haus zu Haus, werft überall ein Traktat rein, sagt jedem, Jesus hat euch lieb und ihr könnt die ganze Stadt missionieren. Denke ich, Jesus sagt, auf ein Haus, was ist das denn? Da geht doch so viel Potenzial verloren. Ich glaube, das steckt dahinter. Wenn du mit einem Menschen wirklich nah zusammenlebst, lernst du dich echt kennen. Wir haben eine Zeit lang mehrere Wochen mit einem Au-pair-Mädchen aus Haiti zusammengelebt und es war mega spannend. Die Kultur ganz anders, die Gepflogenheiten ganz anders und du lernst dich kennen, wie du morgens aufstehst, wie du nach Hause kommst, wenn du einen richtig schlechten Tag hattest. Du lernst dich echt kennen. Und ich habe vor einiger Zeit auf einer Konferenz mit einer ganz bekannten, ich sage deswegen den Namen nicht, Lobpreisleiterin aus Deutschland zusammen am Frühstückstisch gesessen und ich habe mich schon gefreut. Und das ist so eine Bühnenrakete, sagt man ja, die voll abgeht. Und das war morgens um 8 und sie kam reingeschlurft mit ihren Badelatschen und sagte nur, sprich mich nicht an, ich habe meinen Kaffee noch nicht getrunken. Und ich dachte, wow. Ich lerne sie ganz anders kennen als diese Bühnenrakete und es macht uns menschlich. Wir können von hier vorne viel erzählen. Wir können, wenn wir auf Missionsauftrag sind, viel erzählen. Aber wo ist Jesus in unserem Leben? Wenn es uns schlecht geht, wenn wir selber Zweifel haben, wo kriegen Leute das mit und kriegen dann mit und ich habe trotzdem einen Anker? Das macht uns echt, das macht uns authentisch. Und deswegen glaube ich, dass Jesus sagt, pflegt Beziehung außerhalb der Gemeinde, pflegt sie echt. Echte Beziehung. Und es macht mir manchmal Sorge und wir sind da selbst eingeschlossen als Familie, wir trainieren das gerade bewusst. Wieder nach außen viel mehr echte Beziehung zu haben, Menschen immer wieder einzuladen, an ihnen dran zu bleiben und nicht jedes Mal, oh, jetzt musst du ihnen das Evangelium erzählen, sondern Beziehung zu haben. Und es kommt automatisch zur Sprache. Ich will euch eine Sache dazu sagen. Es hat eine Studie gegeben, die ich vor kurzem erzählt habe, gelesen habe. Gemeinden, es gibt Gemeinden, die immer mal wieder eine Aktion machen, eine missionarische Aktion. Und sagen, oh, jetzt machen wir mal wieder einen Stand in der Stadt oder irgendwie eine Verteilaktion. Und es gibt Gemeinden, die machen das dezidiert nicht und sagen, wir leben einfach in unseren Alltag Beziehungen hinein und gucken, was sich entwickelt. Und unser Glaube spielt permanent eine Rolle. Diese Gemeinden, da kommen 50 Mal mehr Menschen zum Glauben als in den Aktionsgemeinden. Das hat mich tief getroffen. Wir sind eine Aktionsgemeinde in Ludwigsburg. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und wir sagen, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen missional leben, wirklich unseren Glauben ganz natürlich in Beziehung hinein. Und das ist, glaube ich, das, was Jesus hier seinen Jüngern sagt. Trainiert das. Macht euch offen, auch verletzlich. Vorletzter Punkt. Von meinem Glauben erzählen. Plötzlich sollen die Jünger selber predigen. Sie sagen aber, Jesus, du bist doch der Gesandte hier, also deine Worte. Aber Jesus sagt, pass mal auf, Leute, ich habe was im Hinterkopf, 3 Jahre noch, dann bin ich nicht mehr da. Dann seid ihr die Botschafter an Christi Stadt. Deswegen solltet ihr anfangen. Und ich habe gerade schon so ein bisschen von mir erzählt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich höre das natürlich immer wieder, das ist nicht meine Gabe. Es gibt Evangelisten, es gibt Pastoren, es gibt Missionare. Ich habe früher so gedacht, bis ich irgendwann gemerkt habe, wir sind alle Christi Botschafter. Und ich muss meinen Weg finden, wie ich Christi Botschafter bin. Und du bist Christi Botschafter. Du bist es. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Und das ist der Weg, den du erforschen musst mit deinem Herrn zusammen. Aber du bist es, vielleicht nur für einen Menschen auf deiner Arbeit. Wir sind Christi Botschafter in unserer Nachbarschaft, im Krabbelclub, im Stammtisch, wo immer wir uns bewegen. Und wir müssen keine Missionaren, Evangelisten, Pastoren oder sonst was werden, aber jeder hat etwas zu erzählen, was er mit seinem Herrn im Alltag erlebt und was ihm der Glaube, Jesus Christus, wichtig macht. Lasst es uns erzählen. Und wir warten immer auf eine höhere Berufung, eine Vorbereitung, ein sanftes Kissen, auf dem wir landen. Es gibt es nicht. Es gibt nur einen Herrn, der mit uns geht und der uns eine Freude schenkt, wenn wir es gemacht haben. Und dann geht's ab. Wenn wir diese Erfahrung machen, dann werden wir mutiger. Und ich will euch ermutigen, die Jünger, wisst ihr, was die erlebt haben? Die wurden aus den Städten rausgescheucht. Die haben die Erfahrung gemacht, dass sie ausgelacht wurden. Jesus hat es ihnen nicht erspart. Aber sie durften wachsen. Und das dürfen wir auch. Wollen wir es annehmen? Der letzte Punkt. Den habe ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet in dem kleinen Interview. Und als die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Tja, und das ist auch was zu unserem Training als Christen absolut dazu gehört und was wir trainieren müssen. Glaube ich. Die Ruhe, die Stille vor Gott zu suchen. Um uns einfach von ihm füllen zu lassen, auftanken. Auch das ist manchmal eine Gefahr als Christen, dass wir Aktionschristen werden. Von einer Veranstaltung zur nächsten. Wir als Gemeinde fahren gerade unheimlich viel zurück und es tut weh. Und gleichzeitig merken wir, wir glauben, es ist dran, dass Gott uns in ein Hören reinbringen will, in ein Auftanken. in eine Freude, als Gemeinde einfach bei ihm zu sein, und davon geht's weiter. Das ist kein Zur-Ruhe-Setzen. Jesus weiß schon, wenige Stunden noch, dann kommt die Speisung der 5000. Aber dafür müssen sie gestärkt sein. Und ihr Lieben, ich glaube, wir alle stecken in Alltagen, die absolut voll sind. Und ich kriege manchmal so ein bisschen Rappel, wenn ich höre, Power beten in 3 Minuten. Oder wie du effektiv beten kannst in 2,5 Minuten. Oder was weiß ich. So, oh, Leute, ich glaube wirklich, wenn wir uns ein bisschen Zeit nehmen, haben wir mehr Gewinn für unseren Alltag. Und wir müssen es trainieren zwischen Arbeit, Familie, alles, was dazu kommt. Uns eine Regel zu machen oder irgendwie was, dass wir diese Zeit immer wieder haben. Denn Jesus ist unsere Quelle und der Heilige Geist unsere Kraft. Und wenn wir das nicht haben und nicht auftanken, dann werden wir heiß laufen mit unserem Lebensmotor und Herzensmotor in unserem Alltag. Zum Schluss eine Verheißung. Ich weiß, ich fordere euch heraus, und das sind alles nur so kleine Punkte, die werdet ihr jetzt mit nach Hause nehmen. Ihr bekommt dafür einen Zettel zum Nachdenken und weiterarbeiten nochmal, damit es nicht einfach so weg ist. Aber ich möchte euch nicht nur herausfordern. Wenn man Training macht, dann gibt es auch immer gute Sachen. Es gibt Proteinriegel, es gibt Energy Drinks oder was weiß ich, um das Training zu unterstützen. Und das haben wir hier auch. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen. Oder eine andere Übersetzung, Hoffnung für alle. Doch Gott ist es allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft. Und das möchte ich euch mitgeben. Lasst euch herausfordern und lasst Gott selber eure Kraft in dem Allen sein. Dann wird es gelingen und ihr werdet wirklich Trainingserfolge haben und euch freuen können. In diesem Sinne, Amen.